Wir werden viele der Blue-Collar-Jobs an Roboter abgeben oder Roboter mit KI-Unterstützung. Die Frage ist, wo wir uns als Gesellschaft hin entwickeln. Viele der Sachen, die wir heute machen, braucht man nicht mehr. Und AI hat, glaube ich, die größten positiven Effekte letztendlich auf die Menschheit seit der Einführung des World Wide Web. Tools, die quasi SaaS-Ansätze haben, es in Zukunft sehr schwer haben werden. Das ist relativ beschämend, wenn wir jetzt sehen, wie viele AI-Modelle aus Amerika kommen und eher in die Trillions gehen.
Worauf kommt es wirklich noch an als Unternehmen, wenn ich Erfolg haben möchte im KI-Zeitalter, wenn durch KI alles innerhalb von Tagen kopierbar ist?
Wir verlieren gerade sehr den Anschluss an Bewertungen einerseits, als auch an Business-Relevanz, was große europäische Softwarefirmen angeht und was traurig ist.
Das folgende ist ein Gespräch mit Lars Hinrichs, Gründer von Xing und einer der einflussreichsten deutschen Tech-Unternehmer an der Schnittstelle von Technologie, Kultur und Gesellschaft. Lars Hinrichs gründete 2003 Xing und führte es 2006 als weltweit erstes Web 2.0 Unternehmen an die Börse. 2009 verkaufte er seine Anteile und widmet sich seitdem der Frage, wie verändert Technologie unser Leben, unsere Arbeit und unsere Kultur. Sein aktuelles Großprojekt ist das UBS Digital Art Museum in der Hamburger Hafen City, das 2026 eröffnet. Auf 6500 Quadratmetern zeigt er eine permanente Ausstellung des japanischen Kunstkollektivs Team Lab. Kunst, die also nicht statisch ist, sondern durch Algorithmen in Echtzeit berechnet wird und dynamisch auf Besucher reagiert. Hunderte Hochleistungsprojektoren und KI-Systeme lassen digitale Entitäten von Raum zu Raum wandern und erschaffen ein lebendiges Ökosystem, in dem kein Moment jemals reproduzierbar ist. Als Mitglied der Young Global Leaders des World Economic Forum und ehemaliges Aufsichtsratmitglied der Deutschen Telekom steht Lars direkt an der Schnittstelle zwischen Europa und Silicon Valley sowie zwischen Technologie und Gesellschaft. In diesem Interview sprechen wir daher über die Parallelen zwischen dem Internet und der KI-Ära, wie sich Software und Geschäftsmodelle verändern, was Deutschland jetzt tun muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben, warum er ein Museum für digitale Kunst baut und ob wir getrieben durch künstliche Intelligenz eine neue Renaissance erleben könnten. Mein Name ist Leonard Schmeling und hier bei Everlast AI dreht sich alles um künstliche Intelligenz im Geschäftskontext, also wie du KI wirklich gewinnbringend einsetzt und allen anderen mindestens 2-3 Jahre voraus bist. Die größte Unterstützung für diesen Kanal ist es, wenn du dieses Video hier likest, sofern es dich inspiriert und es mit deinen Freunden und Kollegen teilst, die sich noch nicht so tief mit KI beschäftigt haben wie du. Und nun lass uns direkt reinstarten in das Gespräch mit Lars Hinrichs.
Ja, hallo Lars. Schön, dass du heute mit dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Und du bist ja ein wahrer Internetpionier. Du warst schon in den 90ern im Internet unterwegs. Und ich würde heute sehr gerne mit dir über die Technologien unserer Zeit, KI, die Zukunft sprechen und die Themen, die dich jetzt gerade ganz besonders begeistern. Aber lass uns sehr gerne nochmal ganz kurz auf deinen Werdegang eingehen. Du hast, wie gesagt, in den 90ern dich bereits mit Internet beschäftigt, hast damals, so wie ich mitbekommen habe, die erste Webpräsenz für die Bundeswehr aufgebaut und 2003, dadurch bist du besonders bekannt geworden, dann letztlich auch Xing gegründet. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz auf deinen Hintergrund eingehen und natürlich auch, was für dich damals der Auslöser war zum nuklearen Winter, also kurz nach Platzen sozusagen der Dotcom-Blase, Anfang der 2000er, Xing zu gründen?
Ich glaube, das erste Mal, dass ich im Internet war, das war 1989. Das war lange vor dem World Wide Web. Und dann mit der Gründung vom Web und Mosaik und Netscape und diesen quasi den ersten Firmen im Internet konnte man fast alle Webserver noch ansurfen. Yahoo hatte so ein Verzeichnis, also wo irgendwie 20, 30 Sites drin waren. Da konnte man sagen, man hat alles im Internet gesehen, was es gibt. Heutzutage weiß noch nicht mal Google mehr mit irgendwie über 2 Milliarden Seiten, was es alles gibt. Insofern war ich, glaube ich, schon echt früh dabei. Und Xing war dementsprechend meine dritte Firma, die ich dann gegründet habe. Die erste während der Schulzeit, wo es darum ging, Firmen ins Internet zu bringen. Die zweite war dann quasi eine Dotcom-Firma, wo ich den schwarzen Gürtel quasi in den Fehlern gelernt habe oder die Schule auf Hard Knocks, wie man das so gerne sagt. Und Xing war dann eigentlich eine Firma, die ich gegründet habe, weil ich ein Problem für mich lösen wollte. Und die meisten Sachen, die erfolgreich sind, sind eigentlich Dinge, wo man nicht irgendwie auf irgendwelche Märkte schaut, die irgendwie vielleicht groß wachsen, sondern die ein ganz persönliches Problem lösen. Und das war, nachdem ich The Tipping Point von Malcolm Gladwell gelesen habe, eigentlich die Idee, ich möchte die Kontakte meiner Kontakte kennenlernen. Das geht nicht in Outlook oder in irgendwelchen anderen Möglichkeiten, sondern das geht nur, wenn alle ihre Kontakte teilen. Insofern war es so das eins der ersten Web 2.0 Unternehmen oder Social Media, wie das dann plötzlich hieß, das es gab. Und sicherlich war einer der Erfolgsgründe, warum die Firma auch sofort profitabel war, weil ich einfach nicht auf Werbung gesetzt habe, wie das vielleicht heute die meisten machen, sondern auf ein Freemium-Modell, was 2003 extrem neu war. Wir haben am ersten Tag schon Geld eingenommen. Das ist nicht mehr so selten. Wir haben dann relativ schnell mit Xing Erfolg gehabt, ohne irgendwelche Marketinggelder, sondern es war Freunde werden Freunde. Man bekam einen Monat frei. Der Premium-Service, wenn man jemanden eingeholt hat. Und viele Leute nach dem nuklearen Winter haben sich dann wiedergefunden. Die ganzen Startups gab es ja nicht mehr, die ganzen E-Mail-Adressen funktionierten nicht mehr. Und Xing war quasi so ein fast Sammelbecken der Leute, die im Internet aktiv waren und sich dann wiedergefunden haben. Und wenn du so 1% der Working Population in einer Stadt erreichst, dann hast du einen relativ großen viralen Effekt. Ich habe das dann quasi drei Jahre und einen Monat später als erstes Web 2.0 Unternehmen an die Börse gebracht. Habe das dann noch 2 Jahre an der Börse weitergeführt oder 3 Jahre, habe dann in den Aufsichtsrat gewechselt und habe dann einen Großteil meiner Aktien verkauft, wieder neue Sachen zu machen.
Ja, sehr beeindruckend. Also genau darüber wollen wir jetzt auch sprechen. Du hast seit jeher gesagt, alles wird letztlich digital werden. Mit AI erleben wir jetzt Ähnliches. Du verfolgst die technologischen Entwicklungen grundsätzlich sehr, sehr akribisch. Und demnach interessiert mich vor allem, welche Themen dich jetzt gerade ganz besonders begeistern. Also mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade am meisten? Was interessiert dich gerade und welche Projekte treibst du gerade voran?
Also AI hat ähnlichen großen Effekt wie das Internet mit dem World Wide Web. Und ich bin jemand, der immer grundsätzlich das Positive sieht und nicht die Gefahren. Ich bin Berufsoptimist und dementsprechend auch Unternehmer mit Leidenschaft. Das heißt, mein Glas ist egal, wie viel Wasser drin ist, immer voll. Und AI hat, glaube ich, die größten positiven Effekte letztendlich auch auf die Menschheit seit der Einführung des Internets mit dem World Wide Web. Das World Wide Web war quasi erstmal die Verbindung von Menschen. Du konntest quasi grenzüberschreitend handeln und agieren. Mit einer AI hat jetzt jeder Mensch die Möglichkeit, sich deutlich weiterzuentwickeln. Gesellschaften werden sich nachhaltig verändern mit AI. Viele der Sachen, die wir heute zu tun machen, braucht man nicht mehr. Ich denke mal einfach mal an die ganze Debatte Anfang der 2010er Jahre. Quasi Programmieren muss jeder irgendwie kennen. Das ist neue Fremdsprache. Heutzutage sprichst du mit deinem Computer und programmierst. Ich denke mal, gerade Firmen wie Anthropic mit Cloud Code ist eine absolute Beschleunigung von allen Prozessen, die derzeit da waren. Also ich bin jeden Tag wieder begeistert, was man damit machen kann. Viele meiner Firmen setzen 100% auf dieses Modell Cloud Code. Auch ich habe selber wieder Leidenschaft entwickelt. Ich bin nicht wirklich ein Programmierer, aber ich verstehe die großen Themen des Programmierens und habe jetzt einfach mal so ein Event-Management-System an meinem Wochenende programmiert. Programmieren kann man ja gar nicht sagen. Man hat AI-Agenten losgeschickt und nach seiner Anleitung haben die was zusammengebaut. Und wenn du dir überlegst, dass du als Nicht-Programmierer übers Wochenende irgendwie 400.000 Zeilen Code schreiben kannst oder schreiben lassen kannst, dann bist du schon ziemlich begeistert.
Ja, sehr beeindruckend. Also kann ich nur bestätigen, wir setzen selbst sehr stark auf Cloud Code. Und da wir jetzt gerade beim Thema waren, du sagst ja, wir sprechen jetzt im Wesentlichen schon mit dem Computer. Das führt ja auch so ein bisschen dazu, dass die klassischen Nutzeroberflächen und UIs wahrscheinlich in Zukunft sich stark verändern oder vielleicht sogar ganz verschwinden. Da wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, du beschäftigst dich seit jeher viel mit Software, interessieren mich deine Gedanken hierzu sehr. Also was glaubst du, wie werden sich UIs in Zukunft auch verändern? Würdest du das überhaupt noch brauchen oder werden wir wirklich nur so eine Art Edge-Node haben, mit der wir sprechen und der Agent macht den Rest sozusagen? Ja.
Also Agenten machen heute schon extrem viel, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das kriegen wir vielleicht gar nicht so mit, aber im Hintergrund laufen unfassbar viele Agenten heute schon. Wenn ich mir so ein bisschen vorstelle, wie sich das Ganze entwickeln kann, denke ich schon, dass wir Tools, die quasi SaaS-Ansätze haben, es in Zukunft sehr schwer haben werden. Ich glaube, dass viele SaaS-Modelle, die einfach nur Features sind, wenn man ganz ehrlich ist, sich durch AI und durch Software komplett ersetzen. So, wie lange wird es dauern, dass ich mein iPhone nicht mehr benutze? Ich glaube, da sind wir noch lange, lange mit dem Ding verbunden. Ich denke mal, dass wir mehr und mehr Devices haben, die internet-connected sind. Ob es jetzt Brillen sind, ob es irgendwie andere Gadgets sind oder mein Aura Ring oder sonstiges. Ich glaube, es wird viel mehr vernetzt geben. Das geht dann so in Richtung IoT und welche Devices alle mit dem Internet verbunden sind. Aber ich denke, auch das Telefon als die große Oberfläche, mit der die meisten Leute unterwegs sind, werden wir nicht so schnell verzichten. Wir werden nicht mehr die großen Entwicklungssprünge jetzt sehen in iPhones oder Android-Phones, wie wir das die letzten 10 Jahre hatten. Also klar wird die Kamera irgendwie besser und mehr AI ist im Betriebssystem. Mehr und mehr Dinge werden ja abgenommen. Aber ich sehe, dass wir das iPhone, und ich habe seit Version 1 jedes einzelne gehabt, glaube ich, werde noch nur in den nächsten Jahren kaufen. Und Apple hat ja jetzt gerade die Partnerschaft mit Gemini bekannt gegeben, mit Googles Modell, dass Siri abgelöst wird von der eigenen Entwicklung hin zu Google. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die neueste Version von Gemini mich so überzeugt, dass ich sehr selten noch zu ChatGPT gehe derzeit. Da werden wir, glaube ich, sehr viele sehen, welche Tasks einfach abgelöst werden.
Du sagst ja, SaaS wird es schwer haben in Zukunft. Und als Unternehmer stellen sich viele natürlich jetzt die Frage, was ist am Ende noch der letzte Moat? Also worauf kommt es wirklich noch an als Unternehmen, wenn ich Erfolg haben möchte im KI-Zeitalter, wenn durch KI alles innerhalb von Tagen kopierbar ist? Gerade bei SaaS, aber vielleicht sogar auch bei Dienstleistungsgeschäften, die jetzt ja auch mehr und mehr zu vertikalen SaaS konvergieren. Was sind deine Gedanken hierzu? Also was würdest du sagen, ist so der letzte?
Wenn wir uns mal Europa anschauen, jetzt gar nicht so sehr auf Amerika, haben wir derzeit nur eine einzige CenterCon-Kampagne, das Spotify mit 160, 170 Milliarden US-Dollar Market Cap. Das ist relativ beschämend, wenn wir jetzt sehen, wie viele AI-Modelle aus Amerika jetzt kommen und diese Szenen schon lange verlassen haben und eher in die Trillions gehen. Mhm. Ich glaube, die zweite Company, die einen ähnlichen Mode hat, quasi ein CenterCon zu werden und auch wirklich eine Daseinsberechtigung hat, ist Revolut, die jetzt gerade 75 Milliarden Market Cap erreicht haben. Die werden auch ein CenterCon. Aber danach ist relativ lange gar nichts. Und gerade, ob es jetzt Robotik ist, dann haben wir neuere Robotics und früher KUKA und andere. Aber wir verlieren gerade sehr den Anschluss an Bewertungen einerseits, als auch an Business-Relevanz, was große europäische Softwarefirmen angeht und was traurig ist. Und wenn du die dritte Firma irgendwie aufzählst, das ist letztendlich SAP, die du nicht mehr rauskriegst. Das heißt, wo hast du Firmen, die so tief in deinem Leben integriert sind, dass du sie nicht ersetzen möchtest? Ein Event-Management-Tool, was ich eben referenziert habe, das ist ein Nice-to-Have und das baue ich lieber so nach mit Software innerhalb von einem Wochenende, dass es per WhatsApp-Einladung verschickt und nicht mehr per E-Mail. Das war quasi eine der Sachen, die ich irgendwie haben wollte und das kann jeder letztendlich mal machen.
Ja.
Derzeit musst du dir noch irgendwie Homebrew und GitHub irgendwie installieren, aber mit dem neuen System brauchst du das auch nicht mehr.
Ja. Was ist aus deiner Perspektive die Ursache des Problems, wenn wir jetzt auf die europäischen Unternehmen schauen? Es gibt ja eine große Diskussion, ob es das Mindset, die Bürokratie, die Energie ist zu teuer, wir haben zu wenig Rechenzentren. Also es gibt ja eine ganz große Bandbreite an möglichen Problemen. Was ist aus deiner Sicht hier die wirkliche Ursache, an der man anpacken müsste, um das zu lösen?
Du, zu früh verkaufen und zu wenig Geld. Ich glaube, das ist eine gute Kombination. Aber ich bin nicht jemand, der nach dem Start in irgendeiner Form ruft. Ich denke mal, Unternehmen sind trotz Start erfolgreich und nicht wegen des Startes erfolgreich. Aber die Voraussetzungen sind einfach andere. Obwohl wir sensationelle neue Unternehmen aus Europa haben. Ich habe letztens den Gründer von Quant kennengelernt, Quant, der neue Chips baut, die 50-mal so schnell sind wie die neuesten KI-Chips von Nvidia, weil er einfach mit Licht arbeitet und mit Silikon. Also wir haben schon sehr spannende Themen und ich hoffe, dass diese neuen Firmen auch so gefundet werden und nicht nur von amerikanischen Firmen gefundet werden, sondern auch von europäischen. Und klar gibt es da das Thema Pensionskassen, was wir zu wenig haben. Wir haben jetzt quasi den ersten Schritt des Deutschlandsfonds, aber wie viel sind da jetzt drin? Ich glaube 10 Milliarden. Da fehlen irgendwie 2 Nullen. Wenn man das mal richtig betreiben möchte. Also das gesamte Sondervermögen, in Forschung, Entwicklung und Skalierung zu stecken, wäre sicherlich sinnvoller als in Infrastruktur der klassischen Dinge. Wir haben ausreichend Glasfaser in Deutschland schon verlegt. Klar, baut die Telekom immer noch weiter. Aber die Zählung ist ja auch spannend. Bei Glasfaser wird Homes Connected gezählt und nicht Leute, die es wirklich benutzen. Wir sind mit DSL so weit fortgeschritten, dass man gar nicht weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie 150, 200 Megabit DSL. Warum soll ich mir dann 500 Megabit irgendwie Glasfaser holen oder 1000 Megabit? Ich habe jetzt so ein paar Themen gerade skizziert, an denen wir irgendwie sind. Aber es ist so, dass alle großen KI-Modelle entweder aus Amerika kommen oder aus China.
Ja.
Da sind wir nichts. Wir haben irgendwie 11 Labs, die was Tolles machen, Black Forest, aber da ist auch sehr viel amerikanisches Geld jetzt mit drin. Und dann kann man immer sagen, ja, in Deutschland gegründet, aber von Amerikanern finanziert. Also wo geht das Geld letztendlich hin? Sicherlich nach Amerika. Ich glaube, die spannendste Firma, die ich in diesem ganzen Web3-Krypto-Umfeld gesehen habe, ist Tether. Ich weiß nicht, ob du von denen mal was gehört hast. Die haben einfach mal mehr als 10 Milliarden Gewinn letztes Jahr gemacht und ist quasi von einem Europäer gegründet. Aber ich glaube, jetzt in El Salvador beheimatet. Es gibt viele spannende Modelle, aber ich sehe wenig, die aus Europa kommen.
Ja, das Thema photonische Chips, da sehe ich auch großes Potenzial. Da haben wir auch schon ein ausführliches Video hier auf dem Kanal. Also super, dass du das nochmal mit reingebracht hast. Und lass uns über deine Ambitionen, die du gerade vorantreibst, sprechen. Du hast 2019 die Entwicklung des Digital Art Museums gestartet. Kannst du uns hier vielleicht einen Überblick geben, was genau das Ziel des Digital Art Museums ist und was genau du hier gerade vorantreibst?
Sehr gerne, Leonard. Ich habe 2016, also knapp 10 Jahre zuvor, in Südfrankreich in der Fondation MAD, ich weiß nicht, ob du von der mal gehört hast, das ist eine wahnsinnig gute private Sammlung, wo Braque, Jean Arp, Christo, Miro, Picasso und andere quasi waren. Die haben alle in Saint-Paul-de-Vence gelebt und mit ihren Kunstwerken eigentlich bezahlt. Daraus ist eine der spannendsten europäischen Kunstsammlungen geworden, die Fondation Mert, und die hatten eine Sonderausstellung zum Thema die Zukunft des Museums. Und dort habe ich ein Kunstwerk gesehen von dem Künstlerkollektiv TeamLab aus Japan, und das war so unglaublich berührend und so faszinierend für mich, dass ich gesagt habe, das ist spannend. Also ne, da stimmte der artistische Konzept, da stand die Idee des Kunstwerks und letztendlich auch die Technologie dieses Kunstwerks, was mich in den Bann gezogen hat. Und du kannst so etwas sagen, Liebe auf den ersten Blick. Und um TeamLab dann wiederzusehen, bin ich nach London gereist, nach Helsinki und habe dann irgendwann gehört, dass sie ein eigenes Museum in Japan haben. Und wenn du mal verliebt bist, dann reist du auch sehr weit. Das heißt, ich habe eine der nächsten Maschinen genommen, 2018, und bin nach Tokio geflogen, um dieses Künstlerkollektiv zu sehen, die dann ein eigenes Museum hat. Und das war wirklich bahnbrechend. Das waren knapp 10.000 Quadratmeter, ganz, ganz viele Kunstwerke. Alle, die mit dir als Besucher interagierten, über LiDAR-Sensors, über weiteren Sensoren. Und jedes Kunstwerk war quasi so eine neue Offenbarung, was technisch möglich eigentlich ist. Und wenn du quasi verliebt bist, dann denkst du dir, das ist irgendwie die Zukunft. Das ist so eine neue Kunstepoche. Das ist die Kunst des 21. Jahrhunderts. Das will ich irgendwie nach Europa bringen. Und wenn ich über Europa spreche, dann natürlich über Deutschland und das in meiner Heimatstadt Hamburg. Insofern habe ich dann 2019 mit dem Bürgermeister bin ich nach Tokio gereist. Wir haben ein LOI unterschrieben und ich habe dann das Land gekauft in der Hamburger Hafen City, weil du brauchst für digitale Kunst, brauchst du halt 12 Meter hohe Decken, gigantische Räume, wo ganze Häuser reinpassen eigentlich. Und das geht nur, wenn du etwas neu baust. Und Hamburg hat halt die Hafen City, wo völlig neue Dinge möglich sind. Und das baue ich seit 2022. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die mich wirklich begeistert. Das in Hamburg sind das 6.500 Quadratmeter. Das ist schon massiv. Da ich zum Ende des Jahres 50 werde, werde ich auf jeden Fall meinen Geburtstag im Museum feiern.
Ja, beeindruckend. So wie ich das verstehe, das Ganze ist entstanden in Zusammenarbeit oder in Partnerschaft mit der UBS. Das heißt, es ist auch ein Geschäftsmodell bzw. eine Anlagemöglichkeit dahinter.
Es
Kannst du
ist
mir.
mal, muss man sagen, es ist ein klar privat finanziertes Museum. Und das ist, glaube ich, schon wahnsinnig, ausreichend wahnsinnig, das überhaupt zu machen. Wir sollen eine schwarze Null haben. Und als privates Museum hast du natürlich die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu nehmen. Und da fällt dir natürlich das Stadion-Sponsoring ein. Damals werden sich alle daran erinnern, als zum ersten Mal ein Stadion in Deutschland plötzlich AOL Arena hieß. Auch da war Philipp Schindler mit, der jetzt der zweite Mann bei Google ist, schon sehr früh mit dabei. Und ich habe letztendlich dieses Modell genommen, um mit der UBS ein ähnliches zu machen. Insofern sind die der Titelsponsor. Wir haben noch weitere Sponsoren wie die Signal Iduna, wie Epson, wie Hapag-Lloyd und andere. Das heißt, ein privates Museum muss sich neue Einnahmequellen erschließen, die vielleicht sonst nicht dabei sind.
Wenn wir über Kunst sprechen, sehe ich aktuell starke Parallelen zwischen der Entwicklung, die wir bei KI sehen, zu der Renaissance. Damals beim Buchdruck entstand nämlich ein großes Chaos durch den Buchdruck, was viele heute so gar nicht mehr im kollektiven Bewusstsein haben, weil einfach zu viel Texte produziert werden. Die Leute haben alles für bare Münze genommen. Ähnliches sehen wir gerade eigentlich mit AI. Unseren digitalen Welten haben wir überall AI-Slop, man weiß nicht mehr genau, was richtig und was falsch ist. Und demnach so ein bisschen die Frage, also glaubst du, es könnte getrieben durch die AI-Entwicklung, diesen ganzen AI-Slop, auch eine neue Nachfrage entstehen nach Authentizität, nach neuen Formen von Kunst, die letztendlich natürlich auch die Nachfrage zum Beispiel nach realen Erlebnissen in einem Museum wiederum beflügeln würden?
Es gibt ja jetzt quasi diesen Trend Human Created und in Real Life, also IRL, die mehr und mehr irgendwie besonders werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn in der Zeitung quasi auch weiter Namen stehen und nicht angereichert von KI oder Erlebnisse, die im realen Leben irgendwie stattfinden. Und ich glaube, das Thema, was sich durch meine ganzen Firmen zieht, ist immer das Thema Verbindung. Also Verbindung von Menschen, Verbindung mein Kapital mit anderen Firmen und Unternehmen, die groß zu machen. Das Thema Verbindung war schon in irgendeiner Form immer in meinem Leben mit drin. Ich war auch 12 Jahre lang Aufsichtsrat der Deutschen Telekom, also mehr Verbindung geht eigentlich gar nicht. Und mit dem UBS Digital Art Museum versuche ich halt Verbindung zu schaffen zu Kunst. Und gerade diese Kunst von Teamet, die gilt sicherlich als die absolute Avantgarde. Also das ist so die Champions League von digitaler Kunst derzeit. Und das hat nichts mit NFTs zu tun. Das geht um reale Beziehungen im realen Leben. Und ich denke, dass ich da eine wunderbare Brücke baue zu dem Alltag, das wir haben, wo wir mit unseren Gadgets irgendwie rumlaufen, iPhone, Brillen und anderes. Und eine Brücke quasi zu einem Erlebnis zu schaffen, das in Kürze aufmacht. Und da geht es um Kunst. Und jedes Kunstwerk ist irgendwie verschieden. Jedes Kunstwerk hat den eigenen Sound, den eigenen Geruch. Du hast alle Sinne berührst du eigentlich. Sehen, hören, riechen, tasten, schmecken. Und das ist dann wirklich immersive Kunst auf einem neuen Level. Neben dem UBS Digital Art Museum, wo hauptsächlich Teamlab drin ist, habe ich aber auch Sonderausstellungen, wo es um wechselnde Künstler geht, die jetzt quasi mehr und mehr aufkommen. Ob es jetzt Random International ist, ein Refik Anadol, S. Devlin, die gerade wunderbar ausgestellt hat in der Art Miami, gibt es halt viele neue Künstler, die sich damit beschäftigen. Und wenn du so ein bisschen Blick Richtung Clubszene nimmst, hast du so Künstler wie Anima, die mehr und mehr in digitale Kunst gehen. Und das sind halt keine NFTs.
Was ist deine Meinung? Die größte Debatte, die um dieses Thema wohl stattfindet, ist, ich nenne es jetzt mal KI-Kunst überspitzt gesagt, genauso viel wert wie reale Kunstwerke. Also die Diskussion
Ja,
findet immer wieder statt.
das spaltet sich hier gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also mit Midjourney kann jeder irgendwie was machen, aber wenn du quasi in der realen Welt etwas erschaffen möchtest, wo es um deine Sinne geht, wo du ein multisensuales, immersives Erlebnis hast, das ist halt schon deutlich komplexer.
Was ist deine Meinung? Du hast ja eben auch gesagt, du interessierst dich vor allem für die Verbindung von Menschen. Und eine große Frage, die sich stellt, durch die Beschleunigung von KI werden die Menschen immer mehr in die digitale Welt ich nenne es jetzt mal überspitzt, hinabstürzen? Oder wird es tatsächlich mehr Nachfrage geben nach realen Verbindungen, nach realen Erlebnissen, zum Beispiel in einem Museum? Und was ist deine Meinung dazu? Also denkst du, es wird tatsächlich wieder mehr Nachfrage oder mehr Bedürfnis nach diesen realen Verbindungen geben? Oder wird sich der Großteil der Menschheit verabschieden in die digitale Welt und 24/7
gespielt? Ich glaube noch nicht, dass wir im Bereich Tron irgendwie sind oder Level Player One heißt es, glaube ich, der Film. Ich glaube, da sind wir noch sehr weit entfernt. Also ich freue mich eher auf die nächsten Roboter, die bei mir zu Hause sind, und das ist dann nicht mehr der Staubsauger-Roboter, sondern ein Roboter, der mich irgendwie mit begleitet auf meinen Wegen, oder dass viele der Mitarbeiter, die ich irgendwie dieses Jahr einstelle, in den nächsten 2-3 Jahren im Museum von Robotern irgendwie ersetzt werden. Also ich glaube eher, dass wir Roboter sehen, als dass wir in einer Tron-Welt irgendwie leben.
Wir haben jetzt auch sehr viele Gründer und Unternehmer, die hier zuschauen. Du hast natürlich sehr viele Unternehmen selbst jetzt schon vorangetrieben und viele Gründer auch gesehen. Was sind die größten Fehler, die du immer wieder siehst bei Gründern oder auch bei Unternehmern zur aktuellen Zeit und natürlich ganz allgemein, woran es dann letztendlich meist scheitert?
Naja, es beginnt damit, einfach anzufangen und sein bequemes Leben, egal was es ist, irgendwie hinter sich zu lassen und dieses volle Risiko einzugehen, Unternehmer zu werden. Und nicht jeder muss Unternehmer werden, das sage ich gar nicht. Aber manche Leute haben halt diesen positiven Gendefekt, den ich gerne sage, wo du mehr risikoliebend bist als was anderes. Ich bin jemand, der jeden Tag neue Chancen sieht, was man alles machen kann. Und wenn man offen durch die Welt geht und einfach anfängt, das ist der erste wichtige Schritt.
Ja.
Und dann suchst du dir letztendlich quasi das Umfeld aus, wo du besonders gut drin bist, ne? Nicht wo du vielleicht das meiste Geld machen kannst oder was irgendwie am spannendsten bist. Also ich liebe alles, was mit Raumfahrt zu tun hat, aber ich habe überhaupt keine Ausbildung dafür. Ich habe einfach nur Leidenschaft und Interesse. Das heißt, ich werde sicherlich nicht das nächste irgendwie SpaceX gründen oder sonstiges. Oder ESA Aerospace in Deutschland. Es gibt ja ganz viele neue Space-Opportunitäten, die auch aus Europa kommen. Aber man sollte immer das machen, wo man persönlich Leidenschaft drin hat und wo man sich extrem gut auskennt und wo es dann nicht irgendwie Arbeit ist, sondern einfach, wo man der Leidenschaft nachgeht.
Du sagtest ja auch am Anfang, die besten Unternehmen entstehen aus persönlichen Problemen, die man lösen will, erstmal zunächst für sich selbst. Gibt es hier gerade Bereiche, die aus deiner Sicht übersehen sind? Vielleicht in Europa oder auch ganz allgemein, wo du sagst, da gibt es gerade Probleme, die ich habe wo Potenziale wären für Unternehmen, die aktuell noch nicht so wirklich bedient werden?
Also ich interessiere mich gerade für Telekommunikation. Mhm. Ich glaube, dass es im Bereich Telco noch wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Auch eine Industrie, die sich zwar weiterentwickelt hat, aber wo noch keiner so ein Sprungerlebnis irgendwie eingebaut hat. Und ich denke mal, das ist vielversprechend.
Ja, wenn wir noch mal kurz in die Zukunft schauen, natürlich, niemand kann Vorhersagen treffen, aber ich finde es immer durchaus interessant, Meinung mir einzuholen, was die wichtigsten Trends für die nächsten, sagen wir, 5 bis 10 Jahre sind. Also was sind so die größten übergeordneten Trends? Du hast über Roboter gerade eben auch schon gesprochen, die du siehst und die man aus deiner Sicht auf dem Radar haben muss, als Unternehmer, aber auch als normaler Angestellter.
Erstmal haben wir die KI-Revolution. Artificial Intelligence wird in jedem Produkt drin stehen, ob es Software ist oder Hardware. Es wäre töricht, ein Unternehmen zu gründen heute, das nicht die Vorteile von AI in irgendeiner Form leveraged. Solche Entwicklungen halten ja auch über Jahre letztendlich an. Ich denke mal, wir unterschätzen immer, was in 10 Jahren passiert, und wir übertreiben, was irgendwie in 2-3 Jahren irgendwie schon passiert. Also das geht nicht so schnell, wie wir alle glauben, aber wir sind in diesem Wandel drin, wo wir in 10 Jahren eine völlig neue Welt letztendlich haben. Und das betrifft natürlich auch den Arbeitsmarkt. Also du siehst es heute schon zutage, wenn du die Stellenanzeigen anschaust, dass es deutlich weniger Einstiegsjobs einfach gibt. Und das wird eine große Herausforderung sein für die Gesellschaft, wenn die ganzen einfachen Jobs sowieso von KI gemacht werden. Das heißt, wenn du ein Unternehmen ohne KI gründest, brauchst du, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Wir werden viele der Blue-Collar-Jobs werden wir an Roboter abgeben oder Roboter mit KI-Unterstützung. Das heißt, die Frage ist, wo wir uns als Gesellschaft hin entwickeln. Und die großen Tech-Konzerne zu besteuern, was gerade die EU irgendwie vorhat, glaube ich nicht, dass das irgendwie hilfreich ist. Sondern man muss quasi neue Felder irgendwie entdecken und neue Lösungen machen, die wirklich nah am Menschen sind. die Menschen langfristig haben wollen.
Was sind aus deiner Perspektive die wichtigsten Fähigkeiten für diese neue Welt? Wir haben gerade eben so ein bisschen die Brücke zur Renaissance geschlagen. Man hat damals gesehen, dass Generalisten besonders positiv hervorgegangen sind aus dieser Revolution. Ich sehe hier auch durchaus Parallelen, also dass gerade Generalisten durch Claude Code beispielsweise ihre Ideen viel besser in die Umsetzung bekommen. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten übergeordneten Fähigkeiten, Metaskills, die man haben sollte, um die nächsten Jahre gut aufgestellt zu sein?
Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, offen mit Technologie umzugehen und die nicht zu irgendeiner Form zu verteufeln. Im Sinne von KI hat mir meinen Job weggenommen. Da muss man sich überlegen, warum man nicht selber quasi in den Firmen arbeitet, die KI richtig einsetzen, wo Menschen neue Sachen machen können und nicht Bestehendes einfach nur besser machen. Also dieses permanente Besserwerden, das ist wirklich zu wenig. Okay, was finde ich spannend? Also ich finde grundsätzlich Dinge, die fliegen, spannend. Ob es fliegende Autos oder neue Helikopter oder sowas in die Richtung sind. Ich finde Batterietechnologie wahnsinnig spannend, weil dort mehr und mehr irgendwie entstehen wird, wenn wir große Energiespeicher haben. Ich finde Nuklear und also Kernfusion und Fusionsenergieerzeugung wahnsinnig spannende Themen. Und ich denke, alles das, was in Richtung Verkleinerung losgeht, also hin zu kleinen, also Mini-Drohnen, also die so groß wie irgendwie so 2-3 Zentimeter, so wie Kakerlaken, finde ich hochgradig spannend. Und da gibt es einige Unternehmen und derzeit heißt es zwar immer Dual Use, also man kann es auch für Defense irgendwie benutzen. Aber man kann es auch wahnsinnig gut für Katastrophen irgendwie nehmen. Denkst du mal an das Ahrtal oder aktuelle Lawinenunglücke, da helfen vielleicht Mikroroboter deutlich mehr als gigantische Roboter, sage ich einfach mal. Also das sind, glaube ich, alles Themen, wo ich wahnsinnig viel Zukunft sehe.
Ja. Nanoroboter fortfolgend natürlich auch in dem Bereich, wenn es um Miniaturtechnologien geht. Und da gibt es sicherlich sehr viele Anknüpfungspunkte, die wir weiter vertiefen können und gerade auch das ganze Thema Kunst. Deswegen schreibt sehr gerne mal jetzt in die Kommentare, ob ihr noch weitere Fragen an den Lars habt. Da kann man sicher nochmal ein Video platzieren, um genau das auch noch weiter zu vertiefen. Lars, ich würde dir sehr gerne nochmal das letzte Wort an die Zuschauer überlassen. Du hast jetzt gerade schon einen ganz wichtigen Appell abgesetzt, also permanent lernen und neugierig bleiben, besser werden. Hast du nochmal einen abschließenden Appell an die Menschen da draußen?
Es gibt da, glaube ich, mehrere Themen. Also wer aufhört, besser zu werden, hört irgendwann auf, gut zu sein. Das ist so mein Leitspruch. Das heißt, konstantes Weiterentwickeln, Weiterlernen und mit AI umzugehen. Und nicht nur irgendwie Gedichte schreiben oder Summarize von Text, sondern wirklich AI wirklich im Alltag einsetzen, ist wahnsinnig wichtig. Aber natürlich freue ich mich schon, dass über 10.000 Leute Tickets für mein Museum gekauft haben. Also wenn man heute schon Museum oder quasi das Recht haben möchte, im ersten Monat dabei zu sein und es wird 100% ausverkauft werden. Der kann sich heute ein Ticket kaufen, was irgendwie für Adults irgendwie 20 kostet und später deutlich mehr. Also kann ich jedem nur empfehlen, sich heute schon ein Museumsticket auf www.digitalartmuseum.com irgendwie zu reservieren, um wirklich als einer der ersten dabei zu sein, die das erleben.
Ja, wann genau ist die Eröffnung?
In 26.
Okay, ja, super. Dann werden wir das auf jeden Fall auch unter dem Video verlinken. Da können sich alle Interessierten direkt...
Sehr gerne.
Ja, Lars, also ich danke dir in jedem Fall sehr für deine Zeit, für die wertvollen Einblicke und Gedanken in deine Arbeit und dein Wirken, gerade auch für ganz Deutschland. Herzlichen Dank und sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Leonard.